1 am Vormittag mit Alexandra Augustin.
Die Ihnen einen schönen Donnerstag wünscht. Erinnern Sie sich noch an Walkmans? Kassette rein und los geht's. Kleine, tragbare Kassettenrekorder. Für jüngere Generationen ist das mittlerweile sowas wie ein Relikt aus der Steinzeit. Aber am 1. bzw. unserer Zeitrechnung nach 2. Juli 1979 hat Sony seine Erfindung präsentiert. Sony-Mitarbeiter Masaru Ibuka wollte auf langen Flügen Musik hören. Er und sein Team bauten daraufhin das Journalisten-Audiogerät Pressman um, entfernten die Aufnahmefunktion und fügten Stereoton hinzu. Und der Walkman war geboren. Auch wir hören gleich Musik, Flamenco. Vielleicht über Kopfhörer, vielleicht im Autoradio oder bei Ihnen im Wohnzimmer. Und es geht auch wieder um den ganz wichtigen, omnipräsenten runden Ball.
Radiokolleg.
Wir sind mittendrin in der Männerfußball-WM. Heute dreht sich alles um Fußball-Fanclubs und ihre Rituale. Sabine Nicolai berichtet. Und wir tauchen in die Wiener Flamenco-Szene ein, gemeinsam mit Ö1-Redakteurin Martina Huber-Kendl. Außerdem geht es wieder ins Hochgebirge. Das Gebirge, die Berge, das ist für manche Menschen sowas wie eine Art große Freizeitarena. Man kann wandern, Skifahren, Paragliden, Bungee-Jumpen, klettern. Aber die Gefahren werden weitgehend ausgeblendet und unterschätzt. Passiert dann doch etwas, habe man so das Anspruchsdenken, gerettet zu werden. Hinter dieser Ignoranz steht oft eine große Portion Selbstüberschätzung in einem auf Selbstverwirklichung getrimmten neoliberalen Wirtschaftssystem, in dem, so der Glaube, alles machbar und käuflich ist. Andreas Wolf schaut sich das jetzt genauer an in der Reihe Gipfelstürmer – Ideologie im Rucksack.
Je weiter man hochkommt, je weiter man den Blick kreisen lässt, desto mehr Weite lässt sich empfinden. Auch einfach ein Gefühl von Erhabenheit wächst aus der Natur heraus. Und ein Sonnenuntergang am Berg, gerade irgendwo hinter einem Gipfel, sieht extrem malerisch aus.
Diese Erfahrung hat Narzissa Helfritsch vom Institut für Philosophie der Universität Wien schon oft gemacht.
Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch eine körperliche Anstrengung damit verbunden und gerade in einer Zeit der Selbstoptimierung ist das ein Punkt, wo man sagen kann, auf den Berg zu steigen, jeden Gipfel zu machen, mehrere Gipfel hintereinander zu machen, ist etwas, wo man sich der Natur oder dem Berg überlegen fühlen kann. Man hat den Gipfel bezwungen. Genau diesen Moment gibt es natürlich auch bei vielen Leuten, die in den Berg gehen, wo Klettern, Hochtouren machen, wirklich nur noch ein reiner Sportgedanke ist, wo es darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dabei wird dann natürlich der Berg nur noch insofern interessant, inwieweit er einen spezifischen Schwierigkeitsgrad bietet, inwieweit er bestimmte Höhenmeter ermöglicht, inwieweit er eine Distanz ermöglicht. Aber dadurch bricht man dann dieses Naturerleben, das vielleicht den Menschen zuerst in die Berge gezogen hat, nämlich den Moment von Weite und ein bisschen vielleicht auch ein Gefühl von Demut dabei zu empfinden, dass die Natur und dass die Welt größer ist als man selbst und wie mächtig alles aussieht, was um einen drumherum ist.
Die Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die größer und wichtiger sind als man selbst und die eigenen Anliegen, wäre für manche Zeitgenossen wohl eine narzisstische Kränkung. Dieser Meinung ist die Landesvorsitzende der Naturfreunde Salzburg, Sophia Burtscher, die in den vergangenen Jahren einen Mentalitätswandel auf den Bergen konstatiert.
Ich selber bin das Wichtigste und ich selber muss mich maximieren und optimieren. Das ist einfach die Haltung und wie die Gesellschaft in den letzten Jahren geworden ist. Ich glaube, dass dieser überzogene Individualismus etwas ist, was den Menschen sehr einsam macht. Diese Einsamkeit kommt spätestens dann, wenn man keine echten Freunde, keine echte Verbindung und keine echte Familie mehr um sich hat. Der Mensch braucht eine Gemeinschaft, in welcher Form auch immer. Und die Gemeinschaft ist keine virtuelle.
Die virtuellen Gemeinschaften, erklärt Sophia Burtscher, hätten enorme Auswirkungen, wie Berge von Menschen wahrgenommen und wie sie genutzt werden. Denn immer öfter werden sie nur wegen eines Fotos bestiegen, das dann in den sozialen Netzwerken gepostet wird.
Die Selbstdarstellung am Berg ist sicher etwas, was eben die letzten 10 bis 15 Jahre gebracht haben. Das Raufgehen nicht um das Erlebnis des Raufgehens willens, sondern nur um das Gipfelbild oder das Selfie oder. Das ist eine Tendenz, die eben wieder mit der gesamtgesellschaftlichen Situation etwas zu tun hat, wo man zeigen muss, einer möglichst großen Menschenmenge, wo ich war und was ich nicht alles erlebt habe und wie gut ich nicht bin. Also es geht nicht ums eigene Erlebnis, es geht um die Außendarstellung. Und die Problematik dahinter ist sicherlich, dass da viele Menschen auch unterwegs sind, die unvorbereitet gehen, die nicht wissen, was die richtige Ausrüstung ist. Von Wetterkunde möchte ich dann schon gar nicht reden. Die sich einfach gar nicht darüber Gedanken machen und es in Unfällen nur deshalb passiert.
Weil sie keinen Bezug mehr zur Natur haben oder weil sie schlichtweg unerfahren sind. Von vielen wird das Hochgebirge als eine Art großer Freizeitpark gesehen, in dem Gefahren ausgeblendet oder falsch eingeschätzt werden und das mit fatalen Folgen. So verunglückten im Jahr 2024 14.000 Menschen in den österreichischen Alpen. 309 Personen starben. Zum Vergleich, bei Verkehrsunfällen kamen 2024 349 Menschen ums Leben. Allerdings ist die Anzahl der Autofahrer um ein Vielfaches höher als Menschen, die auf Berge gehen. Die Zahlen kennt auch Eva Brucker, die an der Tourismushochschule Salzburg den Studiengang Innovation und Management im Tourismus leitet.
Der Mensch ist natürlich durchaus auch kompetitiv. Besser zu sein als andere, ideenreicher zu sein, aber jetzt eben auch in der körperlichen Leistungsfähigkeit. Das liegt dem Menschen ja zugrunde in Wettbewerbssituationen. Und war das vielleicht früher sehr stark auf die Sportvereine ausgerichtet oder eben im beruflichen Kontext? So beweist man sich jetzt vieles selbst, weil einfach die Messbarkeit gegeben ist. Wir leben aber in einer Zeit meines Erachtens, wo das Thema der Selbstfürsorge auch in den Bereich der Selbstoptimierung sehr stark hineingeht. Und bei der Selbstoptimierung treibe ich mich zu Grenzen und zu neuem Leistungsvermögen. Und durch die Digitalisierung wird das einfacher, indem ich ständig mich selbst kontrollieren kann.
60% der Alpinunfälle passieren im Winter, hier vor allem beim Skifahren und Tourengehen. Im Sommer sind die meisten Toten und Verletzten beim Wandern zu beklagen. Erst mit großem Abstand folgen Sportarten wie Mountainbiken, Klettern oder Paragliden. Laut Experten gibt es mehrere Gründe für die steigende Zahl an Alpinunfällen. Die Bandbreite reicht von Selbstüberschätzung und Leichtsinn über mangelnde Vorbereitung, schlechte Ausrüstung bis hin zu unvorhersehbaren Naturereignissen wie zum Beispiel Steinschlägen oder Muren. Auch wenn man sich in Lawinenkunde gut auskennt, ein gewisses Restrisiko bleibt immer bestehen. So zählte der letzte Winter mit 33 Lawinentoten, darunter auch erfahrene Bergführer, zu den tödlichsten der letzten Jahre. Denn im Schnitt sind pro Jahr nur etwa 16 bis 20 Lawinentote zu beklagen.
Der Alltag ist hoch abgesichert. Wir leben in einer Mentalität mit wenig Risiken. Und die Bergwelt bietet hier natürlich doch noch eine Umgebung, wo Risiken teilweise in den sportlichen Aktivitäten gegeben sind. Und damit natürlich die Suche des Grenzen überwinden. Man sieht es ja durchaus auch mit den ganzen Klettersteigen und selbst mit dem Klettern, dass dies mittlerweile Familien umsetzen, die bisher eigentlich wenig mit der Thematik in Berührung waren und damit auch tatsächlich die eigenen Grenzen, die eigenen Leistungsfähigkeiten ausgetestet werden. Und man sieht ja auch, dass die Zahl derer, die klettern, sehr stark zunehmen. Im Winter Sport ist es, das Touren, Skifahren extrem stark zunimmt, das abseits der Pisten unterwegs zu sein.
Die Lust am Risiko ist das eine. Das andere ist, Berge wollen auch Menschen besteigen, die weit von ihnen wegwohnen. Nach oft vielen stundenlangen Anreisen ist das Zeitfenster für die geplante Tour meist begrenzt. Herrscht dann Schlechtwetter, wird die Tour trotz Warnungen von Hüttenwirten und Wegewarten trotzdem unternommen. Ein Beispiel, wo Wanderer bei schlechtem Wetter einen aufgelassenen Weg benutzten, nennt Christian Schmuck. Er war jahrzehntelang Hüttenwirt auf der Kürsinger Hütte auf dem fast 3700 Meter hohen Großvenediger in Salzburg.
10 Leute, Damen und Herren, sind da hineingewandert. Der Gletscher ist geschwunden, das Ganze hat nachgegeben und das Toteis, wo die Steine mehr oder weniger gehalten wurden, das ist auch abgeschmolzen und schön statt war der ganze Hang ganz leicht in Bewegung. Und wenn man da reingegangen ist, dann hat sich das zum Rühren angefangen. Ne? Also 7 Leute sind da drüber gekommen, da hinein in die Richtung und 3 sind mit den Füßen irgendwie hängen geblieben. Und haben natürlich umgerissen wie eine Gescheite. Es ist immer mehr und mehr geworden und alle 3 sind erdrückt worden. 3 Familienväter tot.
Viele Unglücke passieren, weil sich Menschen in den Bergen ganz einfach zu sicher fühlen. Das meint auch Bertram Kloss, der als Bergsteiger und Unternehmensberater für nachhaltige Wirtschaftsmodelle das alpine Terrain gut kennt. Gemeinsam mit dem Leiter der Bayerischen Alpenvereinssektion Oberland, Matthias Ballweg, hat er das vor kurzem erschienene Buch »Die letzte Hütte der Alpen« geschrieben.
Stichwort Vollkasko-Mentalität. Ich glaube, dass da viel Sachen mit hineinspielen. Das eine ist, natürlich leben wir in den Alpen in dem Glück, dass wir eine funktionierende Bergrettung haben und ein Netz an Versorgung, das anderswo einfach nicht vorhanden ist. Und das ist ja erstmal positiv, dass es das gibt. Wir waren im Zuge unserer Recherche auch im Nationalpark in Slowenien, wo die Leute hinfahren, um Urlaub zu machen, was ja super ist. Dann fahren die da hin und denken sich, naja, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt gelten irgendwie andere Regeln. Jetzt bin ich ja da, um jetzt in der einen Woche das meiste rauszuholen. Und die denken eigentlich nicht wirklich so drüber nach, wie ein Alpinist vor 30, 50 oder 100 Jahren, der sich gesagt hat, na, wenn ich das auf den Triglav rauf will, dann muss ich mich schon ordentlich vorbereiten. Sondern die denken sich, naja, da gehe ich jetzt mal rauf. Da waren ja auch schon alle anderen, das wird schon nicht so schwierig sein. Und das geht halt oft gut, aber wenn es halt nicht gut geht, dann ist es schwierig.
Narzissa Helfrich vom Institut für Philosophie an der Universität Wien.
Auf die Idee zu kommen, man kann in jeder Lebenslage und in jeder Verfassung und mit jeder Ausrüstung einfach in den Berg marschieren und wird halt abgeholt, ist was, was sicherlich auch von dieser Mentalität spricht, über diesem Menschenbild, das es im Neoliberalismus braucht, dass die andere Seite dessen, was ich erreichen will, einfach ausgeblendet wird und nicht mitgedacht wird. Dass man wahrscheinlich nicht mal mit böser Absicht reingeht, sondern dass man überhaupt nicht so weit denkt, was es für die anderen bedeutet, wenn man selber gerettet werden muss. Und das ist ja auch für die Rettenden eine extreme Belastungssituation, in der sie sich einer Gefahr aussetzen, meistens.
Wer bei der Bergrettung ist, rückt bei jedem Wetter aus, egal ob Regen, Schnee, Sturm, Nebel oder extremen Minusgraden und auch egal ob Tag oder Nacht. Um anderen aus einer Notsituation zu helfen, riskieren die Bergretter bei ihren Einsätzen oft ihr eigenes Leben und das freiwillig, ohne dafür Geld zu bekommen.
Der Punkt, dass in dem Moment, wo sich auf eine Freiwilligkeit verlassen wird, um substanzielle Hilfeleistungen zu erbringen, es extrem schwierig ist, das irgendwie unter den aktuellen politischen und ideologischen Bedingungen noch als sinnvoll verkaufen zu können. Wenn ich selber darum kämpfen muss, meine Familie zu ernähren, arbeiten gehen muss, meine Familie aber auch sehen will, mit denen Zeit verbringen möchte, dann noch zusätzlich andere Menschen in deren Freizeit zu retten. Wenn man in einer Situation retten muss, wo von vornherein klar war, die Tour ist nicht gut geplant, die Ausrüstung ist nicht ausreichend, es ist nicht genug zu essen dabei, nicht genug zu trinken, die Kleidung ist nicht warm genug, die Schuhe sind nicht gut. Da baut man auf ein extrem großes Verständnis und ein extrem großes Wohlwollen der Rettenden.
Die Landesvorsitzende der Naturfreunde Salzburg, Sophia Burtscher.
Diese Ehrenämter sind immer schwieriger nachzubesetzen. Wir haben eine überalterte Funktionärinnenstruktur. Warum ist das so? Ich habe da die Antwort darauf gefunden, dass auch da die Tendenz der Gesellschaft mit hineinspielt. Dieser Individualismus hat ja immer auch zur Folge, die Frage zu stellen, was habe ich davon? Also für einen persönlich den Mehrwert daraus zu generieren. Es gibt aber beim Ehrenamt keinen unmittelbaren persönlichen Vorteil. Es gibt Genugtuung, die man, wenn man länger daran arbeitet, bekommt. Es gibt Wertschätzung, die man erfährt. Es gibt auch ein gutes Gefühl zu wissen, etwas getan zu haben, das ohne einen nicht stattgefunden hätte. Aber es gibt keinen unmittelbaren Erfolg und schon gar nicht wirtschaftlichen Erfolg daraus.
Narzissa Helfrich.
auf der anderen Seite Schutz und Rettung anzubieten, weil es mir möglich ist, das zu machen, ist natürlich auch eine Option, von da ausgehend eine andere Gesellschaftsform generell zu denken. Und dass es immer noch Menschen gibt, die das freiwillig machen, nicht nur in der Bergrettung, sondern auch in allen möglichen anderen Formen von Vereinen, wo einfach Schutzmaßnahmen getroffen werden, wie in der Freiwilligen Feuerwehr, in unterschiedlichen Pflegesituationen, wo Verwandte oder Nichtverwandte gepflegt werden, obwohl man dafür kein Geld bekommt, obwohl man keine große Unterstützung bekommt, zeigt ja, dass es prinzipiell noch möglich ist und dass wir eben nicht von Geburt an in dieses Menschenbild des Kapitalismus gezwungen sind, sondern dass es ein gesellschaftlicher Prozess ist, den man verändern kann.
Am 29. Mai 1953 standen der Neuseeländer Edmund Hillary und sein nepalesisch-indischer Begleiter Tenzing Norgay als erste Menschen auf dem Dach der Welt, dem 8848 Meter hohen Mount Everest. Alpingeschichte schrieben auch der Südtiroler Reinhold Messner und sein Nordtiroler Kollege Peter Habeler, die am 8. Mai 1978 den Gipfel des Everest erstmals ohne Sauerstoffgeräte erreichten. Da man sich ab 8000 Metern in der sogenannten Todeszone befindet, gab es im Vorfeld der Expedition Zweifel, ob eine Besteigung ohne zusätzlichen Sauerstoff überhaupt möglich sei. Inzwischen ist der Mount Everest zu einem salopp gesagt Erlebnisberg für eine vermögende Klientel geworden. Warum das so ist, damit beschäftigt sich Klaus Brettner. Er ist Professor für Makroökonomie und Digitalisierung an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Da gibt es diese Status-Bandwagon-Präferenzen, heißen die, und dann gibt es die Snob-Präferenzen, das ist genau das Umgekehrte davon. Also Bandwagon-Präferenzen wäre, wenn jetzt die Nutzung von einem Gut für mich selber wertvoller ist, wenn andere das nutzen. Das ist zum Beispiel bei sozialen Medien. Je mehr die sozialen Medien nutzen, desto mehr wird die Nutzung wichtig für mich. Wenn niemand anderer das nutzt, bringt mir Instagram überhaupt nichts. Dann gibt es aber den umgekehrten, den Snob-Effekt, wo man sagt, ich will etwas machen, was die anderen nicht machen. Und da wäre es dann, je mehr Leute etwas machen würden, desto weniger wertvoll wird es für mich. Und da sind genau diese Dinge, dass man sich halt dann Sachen sucht, wo man sich noch differenzieren kann von den anderen, die so wenig wie möglich Leute haben. Und der Mount Everest ist dann das beste Beispiel, weil das natürlich etwas ist, was noch kaum jemand irgendwie vorweisen kann und weil es auch nicht nur durch Geld zu erkaufen ist. Eine gewisse körperliche Fitness ist halt trotzdem noch Voraussetzung. Und da kann das sehr gut dazu dienen, zu signalisieren, naja, schaut, ich habe etwas gemacht, das haben nur 0,000 so und so viel Prozent der Menschen irgendwie gemacht. Und das wäre eben genauso eine Snob-Präferenz.
Bisher standen, so die Schätzungen, etwa 12.000 Menschen auf dem Gipfel des Mount Everest. In Jahren mit gutem Wetter sind es knapp 1.000 Personen, die den Weg zum Gipfel wagen. Darauf weist Narzissa Helfritsch vom Institut für Philosophie der Universität Wien hin.
Es ist halt dieses sich über alles hinwegsetzen und sich nicht als Teil davon fühlen. Und wenn sie gleichzeitig an der Spitze ihres Unternehmens stehen, sind sie natürlich nicht Teil der Arbeiterinnenschaft, sondern sie stehen über ihnen. Sie haben die, die für sie arbeiten, und sie können Entscheidungen treffen, bewegen im Prinzip die Menschen. Und wenn sie dann gleichzeitig auf dem Dach der Welt standen, setzten sie genau diese Vorstellung von sich selbst fort, nämlich über der Welt selbst zu stehen. Also auch der Planet ist dann etwas, was ihnen unterlegen ist. Sie können auf den Everest steigen, also oder getragen werden, je nachdem, in einer riesigen Schlange stehen, um fast zu erfrieren. All das ist möglich, um auf dem Gipfel der Welt zu stehen, in Abgeschiedenheit von der Natur und Abtrennung von ihr. Und das kann beides zusammen natürlich das Bild stärken, dass man eben in dieser Weltsicht des Kapitalismus die oberste Spitze erreicht hat und niemand mehr über einem steht, niemand mehr einen selber beherrscht und man selbst einfach nur noch herrschen kann.
Die durchschnittlichen Kosten für einen Gipfelsturm auf den Mount Everest belaufen sich auf etwa $61.000. Für Privatführungen werden sogar mehr als $150.000 bezahlt. Eine Garantie, lebend zurückzukommen, gibt es nicht. Dennoch, bei teuren Anbietern ist die Überlebenswahrscheinlichkeit größer als bei Billigangeboten.
Alle Extremalpinisten wissen, dass, wenn sie sowas machen, der Tod eine Option ist, die sie in Kauf nehmen und wo sie sich auch darauf vorbereiten. Und auf der anderen Seite Leute, die da halt hinfliegen, hochgebracht werden und wieder runtergehen und sicherlich nicht im Hinterkopf haben, sie könnten da sterben. Wo es Abschiedsbriefe, alles Mögliche gibt, wo also die eigentlich letzte Grenzerfahrung des Menschen überhaupt nicht mehr mit eingerechnet wird.
Auf dem Everest starben bisher, so nimmt man an, zwischen 340 bis 345 Menschen. Das sind knapp 3% all jener, die den höchsten Gipfel der Welt erklimmen wollten. Die meisten, so Narcissa Helfrich, würden beim Abstieg sterben, durch Erschöpfung, Stürze, Lawinen oder Erfrieren.
Auch beim Mount Everest-Tourismus gibt es spezifische Grenzen, die durch meinen eigenen Körper einfach gesetzt werden. Da sterben Menschen, die sehr viel Geld dafür bezahlt haben, ein offenes Grab zu haben. Und diese Grenze zu erreichen mit Geld ist natürlich was, was sehr elitär ist, aber auf der anderen Seite zeigt gerade dieser Moment eigentlich, wo der Kapitalismus oder auch der Neoliberalismus selber an seine Grenze stößt, weil ich kann mich nicht vom Tod freikaufen. Ich kann mich nicht von der letzten Gefahr freikaufen, wenn ich mich selbst überschätze oder die Natur unterschätze. Und das ist vielleicht was, was auch zu dieser Verknüpfung von Kapitalismus und Berg nochmal schön zurückführt, weil in dem Moment, wo der Berg akkumuliert wird, und das ist das, was man am Mount Everest einfach sehen kann. Es ist ein Moment, wo es nur noch elitärer wird, weil alles, was da ist, schon Hierarchie und Statussymbol schreit. Wohingegen ein Wanderweg, wo also ehrenamtlich Leute sich darum kümmern, dass der Weg erhalten bleibt, dessen Bewanderung oder auch dessen Besteigung nichts kostet. Da ist natürlich immer noch eine Möglichkeit da, dass man am Berg gleich wird, wenn man sich am Berg ab 2000 Meter in einer Zone bewegt, wo es für alle Menschen anstrengender wird. Die Sauerstoffsättigung sinkt und der Berg, das Ziel und auch gleichzeitig die äußeren Umgebungen macht einen gleich, weil sie alle Körper anstrengt. Und das egal ist, wie gut man vorbereitet ist, ab 2500 Metern wird die Luft dünner.
Will man in Österreich auf einen Berg, dann kosten nur die Aufstiegshilfen Geld. In manchen Skigebieten müssen auch Tourengeher für die Benutzung der Pisten bezahlen. Geld wird auch für Mautstraßen und dort und da für Parkplätze im alpinen Bereich verlangt. Doch wer sich abseits der Infrastruktur bewegt, kann die Berge hierzulande gratis benutzen. Wo aber zu viele Menschen die Bergwelt belasten, wäre es nach Ansicht von Narcissa Helfrich sinnvoll, über eine Bepreisung nachzudenken.
Im kapitalistischen System ist Geld ein sehr sinnvolles Regelungsinstrument und ich muss eine bestimmte Begrenzung schaffen, weil ansonsten einfach zu viele Leute bestimmte Aussichten als Fotoobjekt wollen, aber gar nicht die Schutzbemühungen zum Beispiel in einem Nationalpark unterstützen wollen. Und es gibt natürlich Nationalparks, die sagen, ihr könnt bestimmte Wege nur gehen mit unseren FührerInnen, ihr könnt bestimmte Sachen nur machen gegen einen Eintritt und vor allen Dingen auch, ihr müsst euch vorher anmelden und das ist ein Besuchermanagement, was notwendig ist, um den Lebensraum der Tiere und der Pflanzen und den Wald zu erhalten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die mit einem ähnlichen Argument versuchen, einfach nur sehr viel Geld zu machen. Das sind Dinge, die man umgangssprachlich dann gerne Greenwashing nennt, wo es darum geht, halt mit bestimmten Formen von Tourismus ein grünes Label zu verpassen und dadurch dann noch mehr Geld zu machen. Also nur noch die, die bezahlen können, dürfen den Berg besteigen, dürfen oben ein Foto machen. Kommt auf den Berg und die Region an.
Der Betriebswirt und Vorsitzende der Deutschen Alpenverein-Sektion Oberland, Matthias Ballweg.
Die relevante Frage ist, wo fließt das Geld hin und schaffen wir es auch, einfachen Bergtourismus zu ermöglichen? Ein Hotelier, der das Geld dann einfach nur in die eigene Tasche steckt, das ist dem vielleicht persönlich gar nicht vorzuwerfen, aber davon haben die Berge nichts. Also dementsprechend müssen wir idealerweise schon Mechanismen schaffen, dass wenn Menschen viel Geld im Bergtourismus ausgeben, dass dieses Geld dann auch teilweise wieder dem positiven Erhalt der Berge zufließt. Wenn wir also den Wanderparkplatz mit 20 Euro Parkgebühr und 30 Euro Parkgebühr teuer machen, mag das gar nicht schlecht sein. Wenn diese erhöhten Parkgebühren dann in den Wegeunterhalt fließen oder in den Hüttenunterhalt oder in ein Ranger-System, wenn sie außerdem dazu führen, dass es einen günstigen Shuttlebus gibt für diejenigen, die sich nicht 30 Euro Parkgebühr leisten können.
Ja, nur so bleiben die Berge ein für alle erschwingliches Naturjuwel, wenn das Geld auch in die Bergregionen fließt. Das war der letzte Teil der Reihe Die Gipfelstürmer – Ideologie im Gepäck. Andreas Wolf hat den heutigen Beitrag gestaltet. Für die Redaktion war Ulrike Schmitzer verantwortlich. Ideologisch geht es mitunter auch im Fußball zu. Er ist eine Projektionsfläche für gesellschaftliche Werte, nationale Identität und er wirkt verbindend. Bei einem Match dürfen auch Sprechchöre, Gesänge und Buhrufe nicht fehlen. Jedes Team hat eigene Fanclubs, sogar eigene Hymnen. Und die Fanclubs erfüllen auch über die Grenzen des Sports hinaus wichtige Funktionen, zum Beispiel in der Sozialarbeit und Jugendförderung. Fanclubs können aber auch hochpolitisch sein. Dazu haben wir diese Woche in der Reihe Fußball, Spiel des Lebens schon einiges gehört.